Guter Gott, wir bitten dich jetzt, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, damit wir auf dein Wort hören und das, was du uns sagst, auch verstehen und umsetzen. Schenke uns die Gnade, Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe zu werden. So segne jetzt uns und die ganze Schöpfung, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Schön, Pater Hubertus. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen.
Es geht mir auch so. Bin ich ganz dankbar.
Und hier unsere Fragen dann für die Zuschauer beantworten können.
Eine Zuschauerin, die Hanna 20, will wissen, ob es Stigmata gibt.
Ja, in der Kirchengeschichte haben wir die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder Stigmata gibt. Heilige Franziskus zum Beispiel bekam auf seine alten Tage hin Stigmata. Stigmata sind ja am Leib des Menschen die Wunden Jesu. Und da erleben manche Menschen das Leiden Jesu in unterschiedlicher Form auch mit. Ich kenne manche Mystikerinnen, die das Karfreitagsleiden zum Beispiel jedes Mal miterlebt haben. Wir haben die Erfahrung mit dem Pater Pio im letzten Jahrhundert, dass er die Stigmata an den Händen auch hatte. Also die Erfahrung der Kirche zeigt, es gibt Menschen, die hineingenommen sind in dieses Leiden Jesu.
Die haben also dann in ihren Handflächen Wunden?
Den Handflächen,
da, wo die Nägel
am Kreuz sind oder die Seitenwunde oder an den Füßen. Das ist sehr unterschiedlich.
Offen. Die sind immer da, oder?
Da gibt es auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Manche sind verschlossen, manche sind offen, manche öffnen sich an Karfreitag, manche jeden Freitag. Das ist eine sehr eigenartige Erfahrung, die Menschen tun, die ein großes Geheimnis sind, die wir auch nicht so gut deuten können. Wir können sie nur sagen, Gott lässt auch Menschen teilhaben an diesem Kreuzesleiden Jesu. Also ich habe Ihnen Schokolädchen mitgebracht heute.
Das ist kein Wunder,
sondern das ist einfach eine Nettigkeit von mir.
Dankeschön, vielen Dank. Möchten Sie einen Tee?
Es ist in der Tat so, dass Wunder, gerne, ja bitte. Jesus hat ja in ganz viele Wunder gewirkt. Da sind ja aber relativ wenige Leute zum Glauben deswegen gekommen. Sondern er hat immer wieder die Erfahrung gemacht, dass er deswegen angefeindet worden ist oder so. Jesus sagt ja auch bei dem Thomas, selig die nicht sehen und doch glauben. Also die Wunder sind ja eher eine Stärkung, eine Kräftigung, aber seltenst eigentlich eine Erfahrung hin zum Glauben. Das gibt es sehr häufig, aber es ist nicht was Anstrebbares, sondern eigentlich etwas Empfangbares. Mhm. Und in Lourdes gibt es ganz viele Wunder, die die Kirche anerkannt hat, vornehmlich durch den eucharistischen Segen, Heilungswunder. Aber es gibt da auch tägliche Wunder, wo Menschen zum Glauben neu kommen. Die Bekehrung des Herzens halte ich für ein viel größeres Wunder, zum Beispiel als eine Bekehrung, eine Heilung eines Beines. Das finde ich fast was Normales, wenn ich das jetzt so sagen darf, weil ich glaube, dass das viel schwieriger ist, ein Herz zu bekehren, als dass Gott ein Gesundheitswunder erwirken kann.
Ich habe jetzt noch einen Brief von einer Zuschauerin. Die schreibt: Nur wer glaubt wie ein Kind, wird auch ins Himmelreich gelangen, steht in der Bibel. Was heißt das? Muss ich nun all mein Wissen vergessen und naiv werden wie ein Kind? Heißt eigentlich katholisch sein, unwissend sein? Will eigentlich die katholische Kirche ihre Mitglieder klein halten, könnte man fast fragen?
Das ist natürlich ein Vorwurf, den immer wieder der Kirche gemacht wird, dass sie ihre Kinder oder ihre Schafe, wie es auch manchmal gesagt wird, klein hält. Das ist ja völlig unsinnig. Sondern man kann ja auch ein Unternehmen nur führen mit gut geschulten Personal und Mitarbeitern. Das heißt also, wenn wir wirklich vertrauen, dass Gott den Geist geschaffen hat, ist es notwendig, dass der Geist auch gepflegt wird. Aber was bedeutet Kind zu sein? Das heißt ja nicht kindisch zu sein.
Also das heißt nicht, dass ich all mein Wissen vergessen muss, dass wenn ich jetzt intellektuell bin, wenn ich Professor bin, dass ich jetzt irgendwie das alles vergessen muss und wieder versuchen muss, so naiv, unwissend wie ein Kind zu sein. Das kann es ja nicht bedeuten.
Nein, sondern es muss eigentlich so sein, dass wir alles dran tun, dass wir das, was wir verstehen können, was Gott tut, auch wirklich annehmen. Aber Kind sein bedeutet ja nicht doof sein, sondern Kind bedeutet ja eigentlich zu vertrauen und zu empfangen.
Offen sein für etwas.
Ja. Ich erinnere mich an ein Buch von Gustav Sievert über das Kindsein. Und da beschreibt er, wie er mit seinem kleinen Sohn, 3 oder 4 Jahre, abends geht und sie erleben einen Sonnenuntergang. Und sie stehen da mit offenen Mündern und schauen diesen Sonnenuntergang da in der Ferne an. Und die Sonne geht unter. Der kleine Sohn dreht sich zum Vater und sagt, Papa, mach das nochmal. Und das ist so eine großartige Geschichte. Dieses Kind hat das Vertrauen, das hat der Vater gemacht. Und ich glaube, das bedeutet auch, wenn wir werden wie die Kinder, Gott zuzutrauen, dass er Großartiges tun kann, auch in meinem Leben. Also empfangsbereit zu sein, offen zu sein für das, was Gott mir geben will.
Wir haben jetzt noch eine E-Mail von einem Zuschauer, der möchte wissen, müssten der Papst und die Kardinäle nicht bessere Manager sein?
Also ich weiß jetzt nicht, was er damit meint. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass dass als Johannes Paul II. Als junger, dynamischer Papst auftrat, die ganze Welt Hurra gerufen hat, endlich mal ein dynamischer Papst. Und als er immer älter und kranker wurde, die Leute irritiert waren, dass plötzlich in den Medien, im Fernsehen, jemand auftaucht, der alt und krank ist. Kommt ja in den Medien kaum vor. Und dass dieser Mensch Dinge bewirkt hat, die ganze Welt verändert. Gorbatschow sagt ja zum Beispiel, dass Papst Johannes Paul II. Mitgeholfen hat, dass der Eiserne Vorhang gefallen ist und vieles mehr. Und da merken wir, dass die erste Aufgabe des Papstes nicht die ist, die Kirche zu managen. Der ist kein Verwaltungsbeamter, der schauen muss, dass die Aktien steigen oder die Mitglieder steigen, sondern der Papst, und das ist die Gnade, die wir in der katholischen Kirche haben, ist ein Heilszeichen auf diesen Fels. Du bist Petrus, auf diesen Felsen habe ich meine Kirche gebaut. Und wenn wir sagen, dieser Petrus ist der Stellvertreter Christi, dann können wir sagen, dass Gott, wie er sich genau auch klein gemacht hat in Bethlehem, das ist ja auch völlig unvorstellbar, macht er sich klein in einem Menschen. Und wir dürfen vertrauen, wie übrigens durch die Taufe in anderen auch, nur in anderer Form. Und der Papst ist ein Zeichen des Heiles. Und wenn wir einen alten Kranken, äußerlich, körperlich, innerlich haben wir all die Erfahrungen, alle Menschen, die ihn begegnet haben, gesagt haben, hellwach, ganz präsent, auch originell, also bis in alle Schreiben, die er hineintut, immer wieder was Neues, überrascht er die Kurie. Dieses Zeichen des Leidenden, dass auch ein Mensch, der leidend ist, sinnstiftend sein kann, dass auch der Gekreuzigte, wenn der Papst mit seinem Kreuz sich daher schleppt, dass das auch ein Zeichen ist, ja, Christus leidet für uns. Finde ich sehr eindrücklich.
Die Funktion des Papstes als Stellvertreter Gottes auf Erden und auch, das stört ja sehr viele Nicht-Katholiken. Wir haben hier die Zuschrift eines jungen Zuschauers, EWTN-Zuschauers, der fragt, warum glaubt die Kirche, dass der Papst unfehlbar ist? Ist denn eigentlich alles, was der Papst sagt und tut, Teil und Zeichen seiner Unfehlbarkeit?
Also, wenn ich jetzt das etwas salopp sagen darf, wenn der Papst morgens aufsteht, zum Fenster rausschaut und es regnet und er sagt, ach, wie herrliches Wetter, dann ist das keine unfehlbare Aussage. Oder wenn der Papst sagt, dass dieser Mensch ist aber ein kluger Mensch und man feststellt, er ist völlig ungebildet, ist keine unfehlbare Aussage. Die Kirche lehrt ja, dass der Papst in Glaubens- und Sittenfragen in Gemeinschaft mit im Konsens mit den Bischöfen, er verkünden kann, Dinge. Das ist im letzten und vorletzten Jahrhundert erst zweimal geschehen. Der Papst hat also die Unfehlbarkeit nicht heute und morgen und übermorgen, sondern in wesentlichen Dingen.
Denken auch viele in der katholischen Kirche, ne?
Ja, viele kapieren sich nicht und viele informieren sich nicht über Sachen, gegen die sie sind. Das ist eine sehr verbreitete Sache. Ich glaube, dass vornehmlich Menschen, die für sich selber eigentlich die Unfehlbarkeit, sage ich jetzt mal ein wenig boshaft, für sich selber die Unfehlbarkeit postulieren, einfordern, dass die das der Kirche vorwerfen. Also man könnte so sagen, das Unfehlbarkeitsdogma ist für uns Katholiken ein Schutz, dass nicht jeder sagen kann, ich weiß es besser als du, sondern wir gemeinsam hören müssen, was die Kirche sagt.
Ich habe kürzlich einen Professor gefragt, wie oft dieses Unfehlbarkeitsdogma vom Papst eingesetzt worden ist, und er hat mir gesagt, erst zweimal in der Geschichte. Ist das richtig so?
Ja, seit im 19. Jahrhundert das Dogma verkündet worden ist, sind erst zwei Dogmen verkündet worden, marianische Dogmen, die mit dem Unfehlbarkeitsmerkmal benannt sind.
Pater Hubertus, viele Zuschauer werden sich fragen, wofür braucht man denn eigentlich den Papst? Und der Papst stört doch eigentlich auch nur das ökumenische Gespräch.
Das ist ein Kampf, den die Kirchen, sagen wir mal, seit vielen Jahrhunderten führen. Die Frage, wie muss das Papstamt aussehen? Der Heilige Vater Johannes Paul II. Hat in einer großartigen Weise versucht, deutlich zu machen, dass das Papstamt er versteht, und so versteht es die Kirche auch, als Zeichen der Einheit. Um den Papst scharen sich die Christen. Daher reist er zu den vielen Ländern und sucht das Gespräch mit allen christlichen Kirchen. Und wir erfahren in den theologischen Kommissionen auch, dass es gut ist, dass es da eine Identifikationsfigur gibt, eine Integrationsfigur gibt, um die sich auch die Christenheit scharen kann. Im ökumenischen Gespräch zeigt es sich, dass eben der Papst für die Katholiken sprechen kann, es aber tausende von anderen Gruppierungen gibt, die alle ihre unterschiedlichen Meinungen haben. Daher wird es so sein, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, immer mehr auch andere christliche Kirchen dahin kommen, dieses Integrationsamt neu zu verstehen.
Die nennen den Papst Heiliger Vater. Warum nennt man den Papst Heiliger Vater? Ist der Papst schon heilig?
Der Papst ist genauso heilig, wie jeder Getaufte auch heilig ist. Wir sagen ja, in der Taufe zieht Christus in uns ein. Und deswegen ist jeder schon heilig, aber noch nicht vollendet. Und der Heilige Vater ist insofern heilig, weil er dies auch getauft ist. Und er dieses Hirtenamt wie ein Vater für uns Menschen ausüben soll. Und wir nennen ihn seine Heiligkeit, aber es gibt auch viele andere Patriarchen, die seine Heiligkeit genannt werden. Das bedeutet, dass in der Person des Papstes noch mal stärker zum Ausdruck kommen soll, auch diese Verehrung des Heiligen, was wir jedem einzelnen Menschen auch zukommen lassen sollen.
Pater Hubertus, zum Abschluss habe ich noch einen wunderbaren Brief für uns. Da hat eine ganze Familie in Frankfurt zusammengesessen, Vater, Mutter und Kinder, und hat ein Brainstorming beim Abendessen gemacht. Und hier ist erstmal eine Frage eines der Kinder. Ich frage mich, ob Gott lebt.
Ja. Ich würde schlichtweg sagen, ja. Nein, das merkt er. Wenn er zum Beispiel, ich würde dem Kind sagen oder dem Mann, dann fühle deinen Puls. Und bei jedem Pulsschlag dieses Wort Gottes hören, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Dann merkt er mehr und mehr, dass Gott wirklich für ihn auch da ist.
Jetzt hat eines dieser Kinder noch eine wunderschöne Frage nach dem letzten Sonntag, wo das Evangelium von den Talenten erzählt wurde. Frage ich mich, wie kann ein Gott, der alle liebt, denen geben, die schon haben? Wie kann das sein? Das klingt für dieses Kind so ungerecht.
Ja, dieses Gleichnis der Talente ist für viele unverständlich. Wobei, wenn wir versuchen zu sagen, dass die Talente eigentlich die Liebe sind und dort, wo jemand liebt, immer mehr liebt und dort auch gleichsam die Liebe dazu anwächst und dort, wo jemand hasst, die Liebe nicht landen kann. Wir können es vielleicht so sagen, an einem Wasserhahn, da ist das Wasser da, aber man muss ihn aufdrehen. Und derjenige, der das Talent oder das Silberstücke oder das Geldstück eingräbt, der nutzt gleichsam nicht diese Gnade Gottes und kann deswegen auch nicht beschenkt werden.
Sehr schöne Antwort, ja. Dann haben die Kinder noch die Frage, die erstaunlich ist. Warum ist eigentlich Gott immer der Tolle? Es ist total, also so sind Kinder, ne? Warum eigentlich der? Warum ist der immer der Tolle?
Also,
das ist eine ganz katholische Familie.
Gott ist natürlich immer der Tolle. Also da gibt es gar nichts drum. Der ist einfach toll. Aber er ist nicht immer der Macker, würde ich jetzt mal dem Jugendlichen antworten. Sondern Gott rennt ja uns Menschen hinterher, wo wir uns so toll finden und fängt uns gleichsam auf, wenn wir von dem Turm unseres Stolzes runterpurzeln. Beim Gleichnis zum Beispiel vom Samariter, barmherzigen Samariter, da schiebt er sich ja der Samariter unter den Verletzten drunter. Und so ist es eigentlich mit Jesus auch. Er tut gleichsam diese Niedrigkeit erwählen, um uns zu unterfangen. Wir könnten so sagen, ein Mensch kann nie so tief fallen, dass nicht Christus schon da wäre. Also Christus ist der Tolle, nicht weil er der Macker ist, der sich auf die Schultern klopft, sondern er ist eigentlich der Tolle, weil er in hingebungsvoller Liebe und Demut uns überall zuvorkommt.
Es ist sicher auch ein bisschen so, dass Kinder sich Gott ja sehr menschlich vorstellen und dann fast wie ein bisschen wie so in Konkurrenzkampf zu Gott stehen und sich überlegen, Mensch, wie komme ich da hin? Ich will auch so werden, wenn sie noch klein sind.
Ja, das ist eben das Ideale. Ja, nein, vor allem das ist das Ideale. Wenn ein Kind sagt, ich möchte auch so werden, ist es ja so zu sagen, ich kann es nicht, hilf du mir. Und die Idee, wirklich das zu glauben, ich darf mit Gott eins werden, das ist ja diese großartige Botschaft des Christentums. Darum ist es ja so toll, katholisch zu sein, weil wir wissen, dass Gott möchte, dass jeder von uns mit ihm eins wird.
Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch schön, dass es so einen zuverlässigen Faktor Gott gibt, ne? Dass man da so Vertrauen haben kann, dass er eben so toll ist. Also so sehe ich das. warum macht Gott Krieg und Flugkatastrophen? Ne? Warum ist er so toll, aber warum lässt er das zu? Das wollen die Kinder wissen.
Also da müsste man die Kinder fragen, wie sie spüren, dass wenn sie streiten, dass da Gott im Spiel ist. Oder ob es nicht vielmehr umgekehrt ist, dass wenn sie streiten, Gott außen vor lassen. Und so ist es beim Krieg ja auch. Gott schickt ja nicht den Krieg, damit jetzt da endlich mal Krieg herrscht, sondern dort, wo Hass, wo Neid, wo Zwietracht herrscht, ist immer ein Zeichen, dass Menschen Gott außen vor lassen, obwohl er sich anbietet, Frieden zu stiften. Aber dort, wo der Mensch nicht will, ist er in seiner Freiheit von Gott her so geschaffen. Und das ist auch so eindrücklich, dass Gott den Menschen in seiner Würde so schafft, dass er auch die Liebe ablehnen kann. Was furchtbar ist und man sich überhaupt nicht vorstellen kann.
Freiheit, richtig umzugehen, ja. Ne? Danach zu verlangen, aber sie auch richtig einzusetzen. Und wenn der Mensch braucht, dann auf der anderen Seite doch wieder viel Halt. Die Mutter dieser Familie hat eine Frage. Das heißt, die Kinder haben noch eine Frage. Gott hat doch zuerst die Natur geschaffen und dann die Menschen. Warum lässt er zu, dass wir Menschen die Natur zerstören? Das hatten wir schon mal in einer der Sendungen.
Ja, das ist das Gleiche. Der Mensch achtet nicht die Schöpfung Gottes. Er achtet nicht das, was die Gebote Gottes sind. Und deswegen ist die Zerstörung da. Also ich sage immer so, eine Umweltverschmutzung ist das Zeichen der inneren Umweltverschmutzung. Dort, wo Menschen sündigen, wird auch das Leben außerhalb dadurch geprägt.
Und jetzt die Mutter, meine aktuelle Frage hier. Ich bin mir so sicher, dass Gott bei mir ist. Ich erfahre ihn immer wieder. Warum gibt es so viele Menschen, die diese Erfahrung nicht teilen? Gott hat doch auch in ihre Herzen eine Sehnsucht nach sich gelegt.
Also die Mutter ist zu beglückwünschen, dass sie diese Erfahrung macht. Es ist so, dass jeder Mensch Abbild Gottes ist und daher gleichsam in ihn hineingelegt ist, dieses Ich komme von Gott heraus und mein Ziel ist es, zu ihm hinzugelangen. Und das wird aber durch die Sünde gleichsam und durch das zugedeckt. Und daher ist diese Sehnsucht oder diese Wegsuche oftmals nicht da. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch in der Geistesgeschichte immer wieder erleben, dass Menschen Wüstenerfahrungen machen. Viele Heilige, die Therese von Avila, die sagt, nach 20-jährigem Klosteraufenthalt, die Hölle hätte sie sich nicht schlimmer vorstellen können. Und diese Erfahrung der Gottesferne geht ja bis ans Kreuz hin, wo Christus ruft, mein Gott, wozu hast du mich verlassen?
Ich glaube, für die letzte Frage, da kommen wir jetzt nicht mehr zu, die können Sie ja die Frage des Mannes auf dem Weg zurück beantworten. Der möchte nämlich wissen, warum Gott so beharrlich schweigt. Warum schweigt Gott so beharrlich?
Also da würde ich zuerst gerne noch eine Geschichte zu der Frau erzählen, nämlich ein jüdischer Rabbi betet jeden Tag darum, dass er ein gutes Gebet betet. Und nachdem er in die Welt, in den Himmel kommt und stirbt, fragt er Gott, sag mal, ich habe doch immer gebetet, dass ich gut bete. Warum hast du mir denn nie ein gutes Gebet geschenkt? Und Gott antwortet, so ist diese chassidische Sache, dass er sagt, wenn ich dir ein gutes Gebet geschenkt hätte, dann hättest du nie mehr danach gefragt.